und dann sind alle hässig. In einer Woche stimmen wir über das Covid-Gesetz ab und die beiden Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Was passiert hier gerade? Was passiert hier vor allem auf der Seite der Gegner von diesem Gesetz? Entsteht hier eine Kraft, die über das Referendum aus Bestand haben wird? Über das reden wir in einer neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet sind Christoph Lenz und Markus Häfliger, beide in Bern. Ciao zusammen.
Hallo Philipp.
Hallo zusammen.
Wir haben genau eine Woche bis zur Abstimmung und wir haben schon alles gesehen. Wir haben riesige Demos, Shitstorms, Hässigkeit auf beiden Seiten und als Krönung gibt es schon jetzt verschiedene Leute, die Zweifel am Ausgang von diesem Resultat sagen. Könnt ihr euch an irgendeinen Abstimmungskampf erinnern, der auch so yes war, wie es mir in Basel wird sagen?
Allein in dem Zeitraum, wo ich überblicken kann ich mich schon auch an mehrere andere Abstimmungskämpfe erinnern, die sehr heftig gewesen sind, also 1992 zum Beispiel, EWR-Abstimmung, sehr heftig gewesen. Auch dort haben gewisse Leute das Ende von der Schweiz beschworen. Es war heftig gewesen. Es hat auch immer wieder in Ausländerthematiken hat's Abstimmungskämpfe gegeben, wo es Grenzüberschreitungen gegeben hat. Auch Konzernverantwortungsinitiativen, wo wir erst letztes Jahr darüber abgestimmt haben, war ebenfalls ein sehr heftiger Abstimmungskampf gewesen. Was für mich unter anderem nicht der einzige Aspekt, aber unter anderem wirklich neu ist, dass es jetzt Leute gibt, man muss sagen, im Nein-Lager, die heute schon sagen, ja, die werden beschissen beim Auszählen. Das ist eine neue Qualität. Und ich habe zufälligerweise gerade heute mit dem Adrian Vatter zu Mittag gegessen. Das ist der Politologieprofessor von der Uni Bern, ein langer, erfahrener Beobachter von der Schweizer Politik. Und ich habe ihn einfach so gefragt, ein bisschen als Vorbereitung auf das Gespräch jetzt, ja, was ihm auffalle bei diesem Abstimmungskampf. Und das Erste, was er gesagt hat, das habe ich noch nie erlebt, dass Leute im Vorfeld schon sagen, ja, da wird dem vielleicht beschissen. Und er sagt, das ist fatale Entwicklung für unsere Demokratie. Das war so sein erster Kommentar gewesen.
Christoph, kannst du dich an eine EWR-Abstimmung erinnern?
Nein, kann ich nicht. Ich bedauere das aber auch nicht. Es gibt, wie der Markus gesagt hat, es hat wirklich viele intensive Abstimmungskämpfe immer wieder gegeben. Und ich finde jetzt so, also ich würde sagen, zum Beispiel bei der Konzernverantwortungsinitiative ist es mindestens so giftig gewesen. Es ist viel mehr Geld im Spiel gewesen wie jetzt. Und es sind auch nach dem Abstimmungssonntag dann auf allen Seiten schwere Blessuren festgestellt worden. Was der Markus sagt, das finde ich interessant und ich würde es aber sogar noch, ich würde es eher noch ein bisschen ausweiten und sagen, was für mich das Neue ist an dem Abstimmungskampf, ist, dass man bei der einen Seite eigentlich gar nicht weiss, wer sie ist. Da ist in der Demokratie bei uns ist ja da eigentlich, man hat immer irgendein Komitee und nachher gibt es einen Kopf oder es gibt einen Parteipräsident oder es gibt irgendwie den Dick Martin bei der Kofi, wenn sie so zivilgesellschaftlich ist oder so. Es gibt irgendwie Figuren, die so etwas verkörpern. Und da bei den Gegnern weiss ich eigentlich bis heute nicht genau, wer ist eigentlich da, wer ist da dahinter. Und lustigerweise ist es die, sagen wir mal, anonyme Gruppe, wo offensichtlich viel mehr Geld und Ressourcen hat, wie so das Establishment. Und das Establishment wird da irgendwie so quasi vor aller Augen so ein bisschen austrumpft. Und das, dass man keine Transparenz hat darüber, wer da eigentlich ist, wo etwas vertritt und wo etwas will, das, habe ich das Gefühl, ist ein Problem. Und das Problem äußert sich dann eben drin, dass irgendwelche Spinner, die auf Facebook schreiben, da wird das Abstimmungsresultat sicher verfälscht, auch Aufmerksamkeit bekommen, weil wir ja, also wir Medien sind ja auf der Suche nach diesen Köpfen, die das Thema vertreten und verkörpert. Und so kommt irgendwie jeder Spinner, kann ein total grosses Gewicht bekommen, auch dann in der öffentlichen Diskussion. Am Schluss redet das Politbüro, immerhin drei von den kompetentesten. am Schluss redet sogar das heilige Politbüro länger über irgendwelche Verschwörungstheorien und trägt so damit auch dazu bei, irgendwie, dass das Verbreitung findet.
Christoph, du sagst, man weiss nicht genau, wer gegen das Gesetz ist, aber umgekehrt gilt ja das Gleiche. Man weiss auch nicht wirklich, wer für das Gesetz kämpft, oder?
Das ist aber die Schwäche von denen, die für das Gesetz müssen kämpfen müssen. Also, aber wir wissen irgendwie von allen Leuten, die in diesem Bundeshaus aktiv sind, wer Ja und Nein gesagt hat. Und wir wissen, dass eine überwältigende Mehrheit der Politiker das Gesetz befürwortet, auch eine Mehrheit von der SVP-Fraktion, die sich jetzt irgendwie da noch so vor den Gegnerzug angestellt hat. Wir wissen, dass alle Parteipräsidenten dafür sind, außer der Chiesa. Wir wissen eigentlich viel, aber die haben einfach diesen Witzsport verwacht und haben nicht gesehen, was für eine Abstimmungskampagne da auf sie zukommt, um ihre Position tatsächlich zu vermitteln.
Ich bin teilweise einverstanden mit dem, was du jetzt gesagt hast, Christoph. Also es ist richtig, wir haben eine diffuse Gegnerschaft. Zwar gibt es ja da verschiedene Organisationen, irgendwie da das Bündnis Surkantone, Freunde der Verfassung und wie sie heissen, die sind zum Teil sogar als Verein konstituiert und so. Also man hat dort schon punktuell auch Ansprechpartner, aber es ist eine sehr diffuse Gegnerschaft. Da gebe ich dir recht. Also einerseits bin ich nicht ganz einverstanden. Ich finde, es gibt durchaus Leute, es ist nicht alles ganz anonym, sage ich mal. Umgekehrt glaube ich einfach, was ich noch möchte ergänzen zu dem, was du eben sagst, es ist nicht nur, dass wenig bekannte Köpfe dahinter stehen. Es ist auch sehr schwierig, die Gegnerschaft zu fassen, auch für uns. Wie ticken die politisch? Man kann sie nicht in die gängigen Kriterien links, rechts, Stadt, Land, gut ausbildet, schlecht ausbildet, arm, reich und so. Mit solchen gängigen Kriterien kann man sich fast nicht fassen, weil es ist tatsächlich in diesem Sinne eine Querfront, wo quer durch verschiedenste Gesellschaftsschichten, politische Lager durchgeht, oder? Und natürlich gibt's, ist das Land stärker vertreten als die Stadt. Natürlich ist wahrscheinlich rechte Bürgerinnen und Bürger sind stärker vertreten als linke Bürgerinnen und Bürger. Aber auch dort ist es nicht eindeutig, die Trennung. Und das macht es auch für uns Journalisten, für Politologen, für Politikerinnen auch sehr schwierig, das irgendwie zu fassen. Es ist einfach irgendein neues Phänomen.
Darum bleiben wir doch bei dem, was man fassen kann und was man sieht. Und das ist im öffentlichen Raum, merkt man schon, dass da recht viel Geld offenbar vorhanden ist bei den Gegnern von diesem Gesetz. Man sieht überall Plakate, an den Bahnhöfen, unterwegs. Wisst ihr, wer das zahlt? Was weiss man über die Finanzierung dieser Kampagne?
Also es gibt unterschiedliche Plakate und bei den, ich würde sagen, und auch Flyer und so, das ist ja wirklich eindrücklich gewesen, was da auch in Briefkästen geflattert ist und so. Und bei einem grossen Teil weiss man nicht, woher das Geld kommt. Man weiss nicht, was für Motive dahinter sind. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt noch so ein Komitee, wo als Milliardärskomitee jetzt ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, wo 8 Leute drin hocken und die sagen, sie haben 1,3 Millionen aufgeworfen, was ein stolzer Betrag ist für einen Abstimmungskampf. So viel Geld hat nie in keinem Abstimmungskampf, ausser vielleicht die SVP manchmal, wenn er etwas wichtig ist, hat die Partei nie so viel Geld. Die 8 Leute, die eben mehrere Milliardäre dabei sind, die leisten sich die Kampagne, dort weiss man es. Also einmal, die haben das selber so gesagt. Man kann das auch nicht nachher prüfen, oder? Es gibt ja bis jetzt keine Transparenz in der Schweiz über solche Kampagnen.
Aber ja, dort ist klar, dass der Urs Wirtlisbach, respektive seine Partnerin, die haben in den letzten Tagen so ein bisschen die Schlagzeilen bestimmt. An der kristallisiert sich jetzt die Diskussion. Und es ist offensichtlich, dass das problematisch ist für so eine direkte Demokratie, wie wir sie haben, wenn einzelne Schwerreiche sich solche Kampagnen leisten. Wenn man das Interview von dieser Frau auf Inside Paradeplatz geschaut hat, dann hat man auch nicht das Gefühl, ihre Argumente sind extrem raffiniert oder sie hat sich extrem tief mit dem spezifischen Gesetz auseinandergesetzt, wo man darüber abstimmt, sondern es ist mehr so, sie kann sich's leisten und sie will, dass man im Bundesrat mit dem Gesetz mal so generell einen Schuss vor den Bug setzt. So, ihr Hauptargument ist, es kann so nicht weitergehen. Und das ist meiner Meinung nach irgendwie bedenkliches Argumentationsniveau in der Situation, in der sich die Schweiz befindet.
Ich finde auch, das ist ein weiterer Aspekt, der wirklich neu ist. Natürlich, es hat immer wieder Fälle gegeben, wo reiche Leute Kampagnen finanziert haben, bei der SVP namentlich. Aber dort ist aus meiner Sicht schon ein anderer Fall, oder? Wenn der Walter Frey oder der Christoph Blocher viel Geld in eine Kampagne stecken, dann ist es irgendwo der Absender irgendwo gleich auch einfach klar. Und das ist irgendwie auch der traditionelle Weg in der Schweiz. Du hast an einem Verband oder an einer Partei Geld gegeben. Und jetzt für eine Kampagne. Und jetzt, das ist aus meiner Sicht ein neues Phänomen. Auf einmal, und es ist eben jetzt nicht der erste Fall in kürzester Zeit. Es hat ja den Fall gegeben von diesen Meili-Brüdern, wo, das ist damals eine linke Initiative gewesen, die Erbschaftssteuerinitiative mitfinanziert haben. Dann hat es kürzlich den Fall gegeben vom Geschäftskollegen von dem Urs Wirtlisbach, vom Alfred Gantner, gleiche Firma, Partnersgruppe Zug, ebenfalls Multimilliardär, wo sich so ein privates Kampagnenvehikel gegen das Rahmenabkommen geleistet hat. Und jetzt tritt irgendwie die Simon Wirtlisbach auf und sagt, ja, wir haben jetzt gerade mal schnell 600'000 Franken in das, die Kampagne gegen das Covid-Gesetz eingeworfen. Die Frau ist noch nie politisch aufgefallen. Sie hat auch in dem Interview wirklich einfach Zeug erzählt, wo einfach faktisch einfach wirklich falsch ist. Und man hat da ein bisschen das Gefühl, da leisten sich gewisse Leute als Hobby fast eine Politkampagne, wo einfach out of the blue nachher irgendwo einfährt. Und das ist einfach ein neues Phänomen, finde ich, das recht interessant ist.
Ist das ja nicht, das kann jeder selber entscheiden, was mit seinem Geld macht. Oder wo ist genau das Problem für die Demokratie?
Ich finde das doch sehr problematisch. Ich meine, okay, Geld kauft keine Abstimmungssieg. Aber Geld kauft etwas, was in der direkten Demokratie extrem wichtig ist, nämlich Lautstärke. Und da haben wir es jetzt mit einer Lautstärke zu tun, wo wirklich, wo man selten sieht in unseren Abstimmungskämpfen. Und es wird durch die Lautstärke, durch die Präsenz im öffentlichen Raum von diesen Plakaten und so, wird suggeriert, es handle sich da um irgendwie eine namhafte Gruppe. Man gewinnt den Eindruck, dass da quasi eine breite Bewegung ist, wo das Nein zu dem Gesetz vertritt. Wo man tatsächlich jetzt erfahrt, dass es eine Gruppe von 8 Schwerreichen ist, wo einfach die Schweiz zugekleistert. Und das ist eine Verzerrung, wo in der direkten Demokratie problematisch ist, weil sie suggeriert andere Kräfteverhältnisse und sie verzerrt Diskussion.
Ich finde persönlich, bin ich bei dir, Philipp, es ist nicht ein a priori ein Problem. Jeder kann, oder, in einer Demokratie. Was wir ja einfach heute das Problem haben, bis heute, ist, gibt es keine Transparenz in solchen Fällen. Also das eine Komitee hat jetzt selber gesagt, wie viel sie angeblich aufgeworfen haben. Es kann auch dreimal so viel sein oder nur halb so viel. Wir können es nicht überprüfen. Wir können ihnen einfach das glauben oder nicht. Und die anderen sagen gar nichts. Man weiss nicht, wer dahinter steckt. Man weiss nicht, ob ausländische Kräfte dahinter steckt oder nicht. Ob es Leute haben, die vielleicht unsere Demokratie wollen zersetzen wollen. Ob der ausserjurassische Geheimdienst mitfinanziert. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Und heute haben wir das kein Jetzt, ist ja die Frage, es ist ja jetzt das neue Gesetz verabschiedet worden vom Parlament, ist noch nicht in Kraft als Gegenvorschlag zu dieser Transparenzinitiative, die das jetzt will ändern, wo so eine gewisse Transparenz neu will einführen. Also da kann man jetzt in Zukunft gespannt sein, ob das neue Gesetz in solchen Fällen mehr Transparenz kann schaffen, dass man dann wenigstens wüsste, zum Beispiel, wie viel Geld werfen die Freunde für Verfassung auf und woher haben sie es. Das muss man schauen, ob das Gesetz greifen wird in Zukunft in solchen Fällen. Und aus meiner Sicht ist das Hauptproblem, die fehlende Transparenz.
Du, Christoph, hast jetzt gesagt, eben, das würde verzerrte Verhältnisse wiedergeben. Es sind am Schluss 8 Leute, die die Schweiz vorkleistern. Was kann man denn genau sagen über die Grösse von diesem Widerstand, über die Grösse von diesen Nein-Kräften? Es gibt verschiedene Gruppen, die auftreten. Es gibt die Massvoll, es gibt die Dreichler, es gibt die Demos. Kann man eine Aussage darüber machen, wie breit der Widerstand tatsächlich in der Schweizer Bevölkerung verankert ist?
Also für mich bisher quasi der stärkste Indiz war wahrscheinlich der letzte Abstimmungssonntag im Juni, wo rund 40% das damalige Covid-Referendum angenommen haben, also die damalige Gesetzesänderung abgelehnt haben. Und ich gehe davon aus, dass und die Umfragen, die wir jetzt auch die Medien gemacht haben, auch die Umfragen von der SAG, deuten darauf hin, dass wir uns irgendwo bei 30-40% bewegen und dass wir am nächsten Sonntag, also am 28. November, wieder so ein Resultat werden haben. Wobei, man muss unterscheiden, ich glaube, es gibt auch innerhalb von diesen 30-40% gibt es quasi eine breite Masse, die relativ einen stillen Protest an der Urne zum Ausdruck bringt. Und dann gibt es so eine sehr heterogene, schrille, bunte, schräge Allianz, die den Protest in die Strasse trägt, wo viel Geld in die Hand nimmt, sehr grosses persönliches Engagement, in den Quartier Flyer und so weiter. Das sind wahrscheinlich so die Hartgesottenen, das ist ein recht kleiner Kreis, würde ich behaupten.
Wobei er ist auch der Kreis, ist mindestens mehrere 10'000 Personen stark, sicher, oder? Ich meine, das sieht man an der Grösse von diesen Demos und so. Das ist schon auch nicht nur einfach nichts, oder? Das ist auch, aber ich bin mit dem Christoph einverstanden, auch wenn es am Schluss, sagen wir, sollte 35% oder 45% oder wie viele Nein-Stimmen geben, man kann die dann schon nicht alle einfach in den gleichen Topf mit den Freiheitsstreichlern und mit dem Harry Moldi werfen. Da müssen wir dann schon auch differenzieren, denke ich. Aber ich noch vielleicht zu diesen Meinungsumfragen. Also die Meinungsumfragen sagen ja eigentlich diesen Gegnern im Moment eine vernichtende Niederlage voraus, oder? Dass also zwischen 60% und fast 70% Nein-Stimmen sollte geben. Ich bin schon sehr gespannt bis zum Abstimmungstag, wie das Resultat wirklich wird sein, weil ich denke einfach, oder, das Gesetz tut in gewissen Kreisen extrem stark mobilisieren. Und darum bin ich gespannt, ob so die Umfragen, die sonst in ein bisschen normaleren Abstimmungen heute recht präzise häufig sind, oder? Ob die da die tatsächliche Stimmung wirklich können abbilden können. Da bin ich selber einfach sehr gespannt als politisch interessierter Mensch.
Okay, das heisst, wenn es jetzt wirklich eine grosse Überraschung gibt, wenn jetzt all die Umfragen falsch wären, was würde es denn genau heissen, wenn das Referendum angenommen würde? Was würde es bedeuten für einen weiteren Verlauf der Pandemie, wenn das Gesetz runtergeht?
Also die direkte Konsequenz wäre natürlich, dass das Gesetz mehr oder weniger müsste zurückgenommen werden. Da gibt es Diskussionen darüber, wie schnell das dann müsste passieren, namentlich irgendwie das Zertifikat und die wirtschaftliche Hilfe. Das ist mal so die erste Dimension, wo man ein Problem kreiert. Aber wenn man beobachtet, wie in dem Abstimmungskampf das Gesetz quasi die Abstimmung zu einem Plebiszit über das Pandemie-Management vom Bundesrat gemacht wird, wenn es da tatsächlich eine Niederlage geben für den Bundesrat, dann habe ich das Gefühl, der Bundesrat wäre auch stark eingeschränkt über die nächsten 6 Monate, wie er überhaupt noch effektiv will, die Pandemie bewältigen. Also beispielsweise mehr Druck auszuüben, dass man sich impft, das wäre sozusagen unmöglich in den nächsten 6 Monaten. Wirtschaftliche Hilfe wäre sehr schwierig neu zu erteilen, sollte ein Lockdown nötig sein. Ob ein Lockdown überhaupt noch politisch zulässig ist, wenn sich eine Mehrheit vom Volk gegen so ein Covid-Gesetz ausspricht, selbst das ist für mich unklar. Also man wäre in wirklich unkartografiertem Territorium politisch.
Ich möchte noch in einem Punkt noch ein bisschen präzisieren. Oder? Das Gesetz formell würde es, also es ist ja ein Gesetz, das schon in Kraft war, weil es im Dringlichkeitsverfahren beschlossen worden ist. Und wenn es jetzt ein Nein gibt am 28. November, dann würde es noch, könnte es noch bis im März, dann läuft es weiter und dann würde es außer Kraft treten mit dem Nein. Also rein theoretisch könnte man auch das Zertifikat rechtlich gesehen noch bis im März zum Beispiel weiterlaufen lassen. Aber was du ansprichst, ist natürlich die politische Folge, oder? Ist das denkbar, dass man das noch macht? Oder wird man dann quasi, um dem Volkswillen Genüge zu tun, das Zertifikat halt kurzfristig, das könnte der Bundesrat, oder dass das Zertifikat abschafft, bevor das Gesetz formell außer Kraft tritt?
Du hast gesagt, Christoph, es ist ein Plebiszit über das bisherige Pandemie-Management. Das merke ich mir jetzt auch in dem Abstimmungskampf, oder? Also der Bundesrat macht ja jetzt einfach nichts mehr vor der Abstimmung. Schon verrückt, oder nicht?
Ja, es ist angesichts von der steigenden Fallzahlen ist es auffällig, ja. Andererseits, ich muss sagen, die Situation ist ja noch nicht so dramatisch wie in den Nachbarländern. Und mit dieser Aktualität, in den letzten Woche entkräftet die Aktualität oder das Zeitgeschehen auch schon gewisse Argumente von diesen Gegnern. Also die Behauptung von einer Corona-Diktatur und von Impfzwang und so, das ist irgendwie wirklich lächerlich, wenn man in die Nachbarländer schaut. Dann sind wir eigentlich wirklich ein Gallierdorf von der Freiheit in Europa und der Bersee ist irgendwie der Obelix von den Befreiungskämpfen oder der Libertären. So.
Das ist ein guter Punkt, aber der Punkt ist halt auch, ist es dann auch nach dem 28. November noch oder macht es eben extra bis dahin, dass es möglichst wenig sich bewegt, dass es möglichst wenig Anlass gibt, auch für die Gegner von diesem Gesetz, für Kritik?
Also, erfahrungsgemäß sind es immer zu spät gewesen bisher. Und auch jetzt sind sie. Der Bundesrat bleibt sich selber treu, könnte man sagen.
Also, es ist nichts bekannt, auch informell. Weiss man nicht, dass es irgendwie einen Plan gäbe, für am 29. November nach der Abstimmung dann irgendwie Wahnsinnsmassnahmen zu ergreifen. Aber es ist natürlich schon so, im Moment kann man hoffen, dass sich bei uns die Spitalzahlen nicht so stark erhöhen wie in Österreich. Es gibt gewisse Indizien, die einem diese Hoffnung vielleicht geben können. Falls dann gleich sollte auch weiter durch die Decke gehen, dann ist es natürlich wirklich möglich, dass es neue Massnahmen braucht. Und ob der Bundesrat jetzt extra wartet bis nach der Abstimmung, bis er das macht, beweisen können wir das nicht. Es gibt einen Verdacht. Es gibt aber auch das Argument, dass das eigentlich sehr eine dumme Logik ist. Unser Kollege Fabian Renz hat das Argument in einem Kommentar heute entwickelt, also am Donnerstag, wo er sagt, ja, wenn er will mit dem quasi die Leute zum Ja-Stimmen bringen, indem er eben jetzt nicht noch weitere Massnahmen ergreift, könnte der Schuss auch hinten rausgehen. Weil wenn er würde jetzt weitere Massnahmen ergreifen, würde das ja die Dringlichkeit und Grösse des Problems erst recht unterstreichen und könnte im Gegenteil sogar gewisse Leute vielleicht noch dazu bringen, oh ja, wir müssen das Gesetz unbedingt annehmen. Es ist ja Krise, wirklich, auch in der Schweiz wirklich Krise. Also ob wenn sie das Kalkül hätten im Bundesrat, ob das wirklich aufgeht, das finde ich, kann man nicht belegen, ehrlich gesagt.
Ja, sei es weil, wir wissen es eben, das wissen wir jetzt wirklich nicht. Aber wir schauen jetzt doch noch an, was bei einem Nein wird passieren, also was bei einem wahrscheinlicheren Ausgang von dieser Abstimmung, wie es dann weitergeht. Was passiert, wenn das Gesetz angenommen wird, wenn das Referendum abgelehnt wird?
Also sicher ist, das Gesetz bleibt in Kraft. Auch die Massnahmen, die sich auf das Gesetz stützen, das Zertifikat kann weiter angewendet werden. Und vor allem, und man darf das schon nie vergessen, es reden alle nur vom Zertifikat, es geht auch um Wirtschaftshilfe für betroffene Branchen. Auch die würden weiterlaufen, auch die würden ja enden, zum Teil, mit dem Gesetz. Und dann ist tatsächlich, was passiert weiter auf die Pandemie, sehr kurz bezogen, kurzfristig bezogen, das hängt dann halt wirklich davon ab, wie die Pandemie weitergeht. Ich glaube ganz ehrlich, die Angst oder die Warnung, dass der Bundesrat nach einem Jahr würde total überschrauben und nachher die krassesten Massnahmen ergreifen, weil er carte blanche habe, die halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil unseren 7 Bundesräten, also er hat ja auch Bundesrätinnen darunter, ist natürlich die Debatte schon meiner Einschätzung nach recht eingefahren, die Eskalation in diesem Abstimmungskampf und sie werden alles daran setzen, dass das nicht unnötig weiter angeheizt wird, oder? Ist meine Einschätzung. Aber es kann sein, dass es weitere Massnahmen wird geben, wenn die Fallzahlen das nötig machen und die Spitalsituation.
Deine Frage die geht ja noch in eine andere Richtung. Was passiert bei einem Nein zum Referendum oder bei einem Ja zum Gesetz? Was passiert mit denen, die es jetzt bekämpft haben, mit der Allianz, über die wir reden? Und das ist tatsächlich etwas, wo auch ich viel darüber nachdenke und wo ich das Gefühl habe, also sagen wir mal, ob die langfristig, werden wir 2023 einen Nicola Rimoldi im Nationalrat erleben, glaube ich nicht. So. Weil die Allianz tatsächlich zu heterogen ist. Vor ein paar Wochen bin ich mal am Donnerstagabend in der Stadt Bern gewesen und habe so eine Demo beobachtet und habe dort auch so bei einigen das Gefühl gehabt, dass die irgendwie das Stimmmaterial dann gleich irgendwo vernuschen. Oder den Briefkasten gar nicht mehr leeren. Oder so. Und ich glaube nicht, dass das quasi für Wahlen stark mobilisierbar ist, die Allianz. Was aber meiner Meinung nach könnte mittelfristig passieren, ist, dass man so ein bisschen in eine Dauermobilisierung hineinkommt von dieser Allianz. Wir können jetzt irgendwie auf den folgenden Abstimmungssonntag schauen, das ist im Februar. Da gibt es unter anderem das Mediengesetz, wo wir Medien sollten, Bundeshilfe bekommen, rund 120 Millionen. Und es braucht nicht so viel Fantasie, dass man die heutige Nein-Stimmung gegen den Bundesrat, gegen die Parteien, gegen die Medien, die im Bundesrat nach der Pfeife tanzen.
Angeblich.
Angeblich, genau. Dass man die Nein-Stimmung irgendwie am Kochen behaltet und im Februar dann gegen das Mediengesetz verwendet. Und man sieht da auch schon so eine Konvergenz von diesen Kräften, die das Mediengesetz bekämpft, mit diesen Kräften, die das Covid-Gesetz bekämpft. Und nach dem Mediengesetz kommt dann irgendwann zum Beispiel die Lex Netflix, wo es auch wieder darum geht, der Staat schafft irgendwie in einer gewissen Form eine neue Steuer, wo die irgendwie freiheitliche Wirtschaftsordnung einschränken, damit irgendwie Geld in die Kultur hineinfließt oder so. Auch dort könnte man sich vorstellen, dass ein grosser Teil von dieser Allianz wieder mobilisierbar ist. Und das könnte schon realpolitische Konsequenzen haben und dann... dort halte ich es jetzt für wahrscheinlicher, dass die Allianz dann auch mal einen Abstimmungssieg erringt, wie jetzt am kommenden Sonntag.
Aber ganz ehrlich, jetzt bei dem Covid-Gesetz geht es ja um alles oder nichts, oder? Jetzt im Fall von der Covid-Gegend geht es ja um Impfung, ja oder nein. Hast du das Gefühl, oder hast du, Markus, das Gefühl, dass bei den anderen Abstimmungen die Mobilisierung auch so funktioniert, wenn es eben nicht wirklich um alles geht?
Also, sie sind natürlich wirklich jetzt losgelöst von der Geschichte Corona, sind sie offenbar recht gut organisiert, gewisse von diesen Gruppen. Also das haben wir zum Beispiel auch gesehen, sie haben ja entscheidende Unterschriften auch bei dem Referendum zum Terrorgesetz PMT beigesteuert. Also sie können es handwerklich zum Teil. Also ein paar von diesen Gruppen werden logischerweise verschwinden. Aber es ist schon so, sie werden mit der Zeit, wenn der Aufreger wirklich wegfällt, wird sicher auch die Mobilisierung zurückgehen. Da bin ich überzeugt. Ich frage mich einfach noch einen anderen Aspekt als der, den Christoph jetzt gesagt hat. Es hat einen Artikel gegeben in einem Konkurrenzblatt, der recht interessant war über die Freiheitsstreichler. Der ist in der NZZ am Sonntag vor ein paar Tagen. Und was für mich dort die Erkenntnis war, das ist ein Journalist, der die recht intensiv begleitet hat. Und für mich ist die Haupterkenntnis von diesem Artikel war, neben dem, dass sie ihren Gär ziemlich viel Schnaps und Bier trinken, ihren Garfahrten auf Bern, und zwar schon am Morgen offenbar zum Morgen mehr oder weniger. Außerdem ist für mich die Haupterkenntnis gewesen, dass für viele von diesen Leuten, die dort aktiv sind, Corona gar nicht einmal unbedingt wahrscheinlich der Grund ist, sondern mehr der Auslöser oder das Ventil für ein generelles Unbehagen mit dieser Gesellschaft, ein generelles Unbehagen mit dem schweizerischen Bundesstaat, so wie er im Jahr 2021 aufgestellt ist, wie viele von diesen Leuten schon vorher riesen Knätsch hatten mit den Behörden, Baufragen und so weiter und so fort. Und so, und dass jetzt bei dem Corona irgendwie sich eine Unzufriedenheit manifestiert, die vorher schon geschwellt hat. Und das ist das, was ich mich eben frage. Geht das nachher weg? Oder die generelle Unzufriedenheit? Oder schwellt sie nachher? Wahrscheinlich nimmt es dann schon ab. Und dann ist die Frage, was wird der nächste Auslöser sein, wo das wieder explodiert? Und wenn diese Beobachtung oder diese These richtig ist, oder, dann wäre eine Art Corona so ein bisschen der Schweizer Trump-Moment, oder, wo so eine länger schwellende Unzufriedenheit von einem Teil der Bevölkerung jetzt explodiert und wach wird und dann nicht mehr so schnell weggeht. Wobei, da würde ich gerade wieder einschränken. Ich glaube trotz allem, dass Unbehagen und Grösse auch von dieser Bewegung und von dieser Bevölkerung ist weniger ausgeprägt als in Amerika. Das muss man schon, ich würde das schon nicht eins zu eins vergleichen. Aber einfach so von der Richtung her, dass es so eine ähnliche Geschichte wäre. Dort ist es durch die Person Trump eine Art entzündet worden und da jetzt durch die Krise Corona. Das wäre so eine mögliche Entwicklung.
Müssen es nicht die SVP versuchen, mit aller Kraft diese neue Bewegung einzugemeinen?
Da ist sie ja schon dran. Und zwar wirklich mit aller Kraft. Und sie riskiert auch einiges von ihrem politischen Kapital mit dem Zug. wie sich zum Beispiel im Kanton Aargau gezeigt hat im letzten Monat, dass es quasi eine traditionellere SVP gibt, wo, sagen wir mal, behördennäher oder vernünftiger ist. Und es gibt eine jüngere, radikalere SVP, wo einfach die Energie aufnehmen und sich einverleiben und wo sich auch mit problematischen Kräften zusammentut, wenn es ihnen politischen Erfolg verspricht. So. Und dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass es dass die SVP die Allianz, wirklich wesentliche Teile von dieser Allianz sich einverleiben kann, weil die einfach wirklich viel zu heterogen ist. Der Markus hat vorher das Terrorgesetz angesprochen, zum Beispiel. Das ist der Klassiker, etwas, wo die SVP im Parlament eine Verschärfung, die sie stark unterstützt hat, wo nachher aber die Freunde der Verfassung bekämpfen auf Referendumsebene, wie sie findet, da macht sich ein Überwachungsstaat breit, wo in ihren liberalen Vorstellungen widerspricht. Und das Terrorgesetz ist ja lustigerweise auch in dieser tolle Reportage von Sascha Battiani in der NZZ am Sonntag erwähnt worden, von irgendeinem 62-Jährigen, der noch nie im Leben politisch aktiv war und von sich selber sagt, er hat viel zu viel Zeit auf dem Sofa verbracht. Aber im Juni hat ihm der Terrorgesetz irgendwie die Augen geöffnet, dass da sich ein Staat breit macht oder ein Überwachungsstaat entsteht, wo es ihm unwohl wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen dazu bringt, dann die SVP-Liste im 23. in die Urne zu legen. Einfach weil das ist wirklich, wie der Markus gesagt hat, eine Querfront, wo sehr schwierig wird sie politisch abzugreifen für eine bestimmte Partei. Was mir auch noch eingefallen ist, oder ich meine, so politische Grossereignisse, die zu strukturellen Veränderungen in der Politlandschaft führen. Ein Beispiel, das berühmteste aus der Schweiz, ist die Autopartei. Die entsteht, wo im Februar 1985, glaube ich, der Nationalrat eine Sondersession macht zum Wahlsterben. Und im Nationalrat gibt es eine Mehrheit, da muss man sich vorstellen, eine Mehrheit für Tempo 100 auf der Autobahn. Und an dem Abend, wo die Abstimmung stattgefunden hat, sitzt ein Rechtsfreisinniger namens Michael E. Dreher in seiner Limousine und fährt auf der Autobahn und hört da in der Radionachrichten und entscheidet, jetzt ist fertig, jetzt gründe ich die Autopartei. Und aus dem heraus, da ist so dann entstanden, da hat auch, ich glaube, sie haben mal 8 Nationalratssitze gehabt oder so. Aber der Punkt ist dort schon, dass die so lange überlebt haben, immerhin rund 15 Jahre als nennenswerte Kraft. Ein Auto ist als Objekt nicht etwas Vergängliches wie eine Pandemie, wo wir ja immer noch hoffen, dass sie dann irgendwann mal vorbei ist, sondern die Angst um deine Freiheit als rasender Bürger auf der Autobahn oder um dein Auto, um deine Mobilität, das ist etwas, wo da die Leute viel länger hat vermögen zu mobilisieren. Und ich glaube nicht, dass die Pandemie einen ähnlich nachhaltigen Effekt hat.
Wäre, glaube ich, schön, oder?
Was man zum Dreher vielleicht auch noch mal muss sagen, auch weil wir heute über Geld und Politik geredet haben, das Lustigste ist ja dann, er hat die gegründet und ist bei Garagisten im Kanton Zürich irgendwie go Spenden einholen für seine Autopartei. Und jeder hat ein paar tausend Franken gegeben. Und dann sind da die Controller gekommen von BMW und Mercedes und so aus Deutschland und haben den Garagisten auf die Finger geklopft und dann gesagt, du da, Politspende und so. Das machen wir dann nicht, nächstes Jahr gibt es dann nicht mehr. Und dann sind Garagisten zum Dreher und haben gesagt, du los, ich kann dir kein Geld mehr geben. Ich könnte natürlich, wenn du eine Zeitung machst, kann ich Inserat bei dir schalten. Aber einfach so Spenden gibt es nicht mehr. Und dann ist der Dreher ran und hat den Tacho gegründet, eine Gratis-Zeitung, verteilt an alle Haushalte. Und die ist einfach randvoll gewesen mit Inserat aus der Autobranche. Und mit den Einnahmen von diesen Inserat hat er dann seine Partei finanziert.
Auch nicht hübsch, aber wenn man das
so zuhört. Lass hören aus alter Zeit, so viel dazu.
Ja, wenn man das so zuhört, tönt es schon, es ist wahnsinnig, noch wahnsinnig beschaubar für ihn. Politische Kampagnenarbeit. Ich will jetzt nicht die Klammer zu weit machen, aber du bist mal bei ihm im Auto gesessen, oder?
Ich bin mal bei ihm im Büro gewesen, genau. Und ich habe mir erzählen lassen, wie eine Partei stirbt. Und seine Partei ist gestorben, weil sie ihr Thema aus den Augen verloren haben, sagt der Dreher. Sie haben irgendwie plötzlich alles gemacht, Rutt und Rüebli, Ausländerpolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Und ihr eigentliches Ihr eigentliche Kern war das Auto gewesen, und das haben sie aus den Augen verloren, sagt er.
Aber sie haben eine Partei gehabt, im Gegensatz zu den Covid-Gegnern,
oder? Ja, aber ich finde schon, das Beispiel zeigt, oder? Für die Freunde der Verfassung, die im Moment, finde ich, noch recht beeindruckende Organisation sind, einfach vom Effekt her, wird es sehr schwierig sein, über das auslösende Thema heraus ein Programm, eine Programmatik, auch die Begeisterung von ihren Leuten aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die Parallele von Michael Dreher und der Autopartei, die ist eben da recht interessant.
Und damit haben wir den Bogen wieder angebracht, die Kurve kratzt.
Ich helfe am Christoph immer gern, weißt
du? Ich würde gerne noch ganz zum Schluss eine Prognose haben von euch. Was glaubt ihr, wie geht es nächsten Sonntag aus und zwar mit konkreten Prozentangaben, bitte?
Ich sage 62% fürs Gesetz, 38% dagegen. Und wir werden aber wieder in der Zentralschweiz, in den Kantonen, die jetzt gerade auch hochrot sind, auf den Fallzahlenkarten, dort werden wir ein paar Kantone haben, die das Gesetz ablehnen.
Ich glaube auch, es gibt in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz wird es Kantone geben, die ablehnen. Unterm Strich, glaube ich, habe ein Resultat unter 60%. Ja, meine Prognose ist 57%. Ja.
Wir werden doch beide darauf behaften, in einer Woche. Das war es nämlich mit unserer aktuellen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich habe geschwätzt mit dem Christoph Lenz und mit dem Markus Havliger. Merci vielmals euch. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.